Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Schwestern und Brüder, mit diesem liturgischen Ostergruß, den sich Christen seit Jahrhunderten am Ostermorgen zurufen, wünsche ich uns allen und in unseren Familien oder auch allein lebend ein gesegnetes, frohes Osterfest. Dieser Ostergruß er weckt in mir die Erinnerung an viele schöne Ostergottesdienste und auch einige Osternachtfeiern, die ich mit vielen anderen im Dorf, teils noch halb in der Nacht, teils auf dem Friedhof, an einem großen Feuer und dann in der dunklen und allmählich heller werdenden Kirche feiern durfte. Da der Ostergruß normalerweise dreimal wiederholt wird, wie wir das ja eben auch getan haben, erinnert er uns vielleicht ein bisschen an einen Staffellauf oder an den Staffelstab, der von einem zum anderen weitergegeben wird. So ähnlich war es ja auch an jenem ersten Ostermorgen. Die Frauen kommen zum Grab, erleben als Erste, der Herr ist auferstanden und geben den Staffellauf weiter an die Jünger und diese schließlich der ganzen Welt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ein Staffellauf mit ungeahnter weltweiter Auswirkung begann seinen Siegeslauf. Man erzählt, dass in tiefster Sowjetzeit der Moskauer Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion eine Redeerlaubnis erhielt. Allerdings nur für 2 Minuten. Nun dachte er, was kann ich denn in 2 Minuten überhaupt sagen? Und da ging der Patriarch ans Rednerpult, Mikrofone und Kameras waren auf ihn gerichtet, tausende Augenpaare im riesigen Saal. Was wird er sagen? Christos Voskresje. So grüßte er die Anwesenden. Christus ist auferstanden. Und wie aus einem Munde wurde der Gruß vom Parteivolk aufgenommen. Voistinju Voskresje, Christos. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Entsprechend der alten Osternachtliturgie wurde das Ganze noch 2-mal wiederholt und dann war ja auch schon die Redezeit um. Dieser eine Satz, Christus ist wahrhaftig auferstanden, war dem Patriarchen das Allerwichtigste und das konnte ihm nur der Geist Gottes so eingegeben haben. Und wie man sah, war es sogar der Satz, der Unglaubliches möglich macht. Freilich kann keiner sagen, was mit dem Protokollchef danach passiert ist, der die Gefährlichkeit einer 2-minütigen christlichen Rede wohl völlig unterschätzt hatte. Nun gut, jedenfalls ist dies seit Jahren auch unser Ostergruß und ist zusammen mit dem Lied Auferstanden, auferstanden ist der Herr ein wichtiger und erhebender Augenblick im Ostergottesdienst. Wenn auch schwer auszumachen ist, was denn genau beim Sprechen und Singen dieser Worte in uns mitschwingt, woran wir denken, ob es nur so eine Tradition ist oder eine Gefühlswoge mit Gänsehautgarantie über uns hinweggeht. Darum geht es aber eben zu Ostern nicht, weder um eine Gans noch um eine Gänsehaut, sondern was wir damit eigentlich sagen wollen, das ist die Frage. Eine Gefühlswoge wäre jedenfalls entschieden zu wenig. Auch dem Apostel Paulus war das mit der Auferstehung Jesu das Allerwichtigste. Daran lässt er seinen Lesern zu keiner Zeit ein Zweifel aufkommen. Am liebsten möchte er noch, dass sie das Ereignis so festhalten, wie er es ihnen erzählt hat. und nicht wie andere Glauben machen. Hören wir nur mal, was er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 1 bis 11 dazu schreibt. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, ihr habt den Glauben unüberlegt angenommen. Denn als erstes habe ich weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer späten Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel intensiver gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Freilich muss Paulus zugeben, dass der Staffelstab erst ziemlich spät zu ihm gelangt ist, aber immerhin. Damit muss er auch einräumen, dass es noch andere, viel originalere Zeugen gibt, die womöglich aus einem anderen Blickwinkel die Sache mit der Auferstehung weitererzählen können. Zuerst sei da Petrus gewesen, dann die 12 Jünger, danach Jakobus, der Bruder Jesu, alle Apostel, 500 Brüder mit einmal, dann erst Paulus selbst. Was er dabei völlig unterschlägt, ist, dass es auf dieser Welt außer uns Männern, Brüdern, auch noch andere wunderbare Geschöpfe gibt, Frauen natürlich, die immerhin nach den Berichten der Evangelien unzweifelhaft die ersten Zeugen waren, die das leere Grab gesehen haben und die vor allem die Worte des Engels besonders gut und tröstlich fanden. Fürchtet euch nicht. Liebe Schwestern und Brüder, das alles könnte ein Indiz dafür sein, dass es von Anfang an nicht ganz so eindeutig war, was die Auferstehung Jesu zuallererst und überhaupt bedeutet. Die Weichen für ein differenziertes Verstehen sind also schon recht früh gestellt worden. Darum wundert es Kirchenfremde immer, wieso sich denn in mehr als 2000 Jahren so viele Denominationen entwickelt hätten und jede Kirche glaubt, sie habe Recht. Müssten sie nicht einheitlich auftreten und sagen, was Sache ist, statt zu streiten? Aber nicht Streit ist ja der Grund, wie sie vermuten, sondern Meinungsvielfalt. Liebe Gemeinde, nun zurück zu unserem Staffellauf und zu meiner Frage, was wir mit unserem schönen Osterruf eigentlich meinen und was wir uns dabei vorstellen und was und wie wir das heute weitererzählen. Schön wäre es ja, wenn wir wie der russische Patriarch nur den Satz dreimal auszurufen brauchten. Und alle wüssten Bescheid. Ich stelle mir das vor, auf dem Neumarkt, auf der Bühne Anfang März. Und ich ginge davor und würde das dreimal rufen. Aus meiner Sicht haben wir aber heute ziemliche Schwierigkeiten mit diesen Staffelstabworten. Und sie sind bestimmt nicht das Erste, was wir jemandem sagen, der uns nach unserem Glauben fragt. Geben wir es zu. Die moderne Welt, in der wir leben und deren Teil wir sind, tut sich schwer mit dem Glauben an die Auferstehung. Woran liegt das? Liegt es wirklich an unserem ungeheuren Wissen, an unserer großen Weisheit, mit der wir in alle mythischen oder mystischen Winkel des Menschseins hineinleuchten, um sie eines Besseren belehren zu können? Bis wir eines schönen Tages Gott und die Auferstehung im wahrsten Sinne des Wortes wegrationalisiert haben, wovor uns Gott behüten möge. Ich denke, es liegt nicht oder nur zum Teil an unserem Wissen. Die alten Griechen waren ja auch nicht dumm und kannten viele philosophisch tiefgehende Deutungen. Und heute noch gibt es auch ernste Wissenschaftler, die gläubige Christen sind. Ich denke, wenn heute vielen Auferstehung als Wort wie als Sache eher rätselhaft erscheint, dann liegt es insgesamt mehr an unserer Oberflächlichkeit oder auch unserer Gleichgültigkeit und natürlich auch an unserer materialistischen Sichtweise und Erziehung, die mächtig auf uns abgefärbt haben. Wer dennoch Auferstehung auch nur ansatzweise begreifen will, braucht mehr als naturwissenschaftliches Formelwissen. Auch mehr als diese Staffelstabformel vom Ostergottesdienst, so wertvoll sie uns auch ist. Der braucht vielmehr einen siebten Sinn. Der braucht eine innere Wahrnehmung, die mehr sieht als nur die Oberfläche und das leere Grab. Der braucht jenes, man sieht nur mit dem Herzen gut und richtig. Er darf die religiöse Dimension in ihm drin nicht vernachlässigen. Aber die haben viele nicht und kennen sie nicht und wollen sie auch nicht. Ihnen genügt es zu wissen, dass 1+1=2 ist, eben sachlich, quadratisch, praktisch, gut, das reicht. Und möglicherweise erscheint es ihnen dann, leider, muss ich dazu fügen, sogar ein wenig übergriffig, wenn wir Christen uns hinstellen und davon erzählen, dass uns Leben mehr ist als das gewöhnliche Leben, dass wir einen tiefen Wunsch nach ewigem Leben in uns spüren. Leben als etwas Vielschichtiges, Hintergründiges, Geheimnisvolles, als etwas, was sich nur in Stille vollzieht, in Selbsterkenntnis, in Vergebung, in Demut und Liebe, abseits von Lärm und Hektik. Und, liebe Gemeinde, ich finde, genau diese Sehnsucht nach Leben drückt sich in dem Gruß aus: Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wer diesen Gruß mitspricht, der wünscht sich, dass sich das Leben entfaltet und aufblüht, dass Träume wahr werden, dass der Tod seinen Schwanz einzieht und der Shalom Gottes um sich greift mit seiner Ewigkeitshoffnung. Und wer das nicht will, wer mit seinem vollen Warenkorb, der Kiste Bier oder irgendwelchen Luxusartikeln vollauf zufrieden ist, dem kann man auch nur schwer von Auferstehung des Lebens erzählen. An dieser Stelle aber schließt sich unser Kreis. Wir Christen konnten wohl über Jahrhunderte nicht mehr so recht deutlich machen, dass dieser Ostergruß damit etwas zu tun hat, mit dem Leben. Wir haben ihn als formelhaften Kirchengruß gesprochen, als feierliches Element unserer Ostergottesdienste. Wir haben ihn auf die Kanzeln geschleppt und theologische Spitzfindigkeiten darüber ausgetauscht, die kein Mensch versteht und für wichtig hält. Wir haben den Ostergruß zum Insiderwissen gemacht, zum gern gehörten Beweis dafür, dass unser Glaube der richtige ist. Und wir gründen darauf noch heute die Trennung zwischen den Kirchen und sogar in den Gemeinden. Trennung aber, ihr Lieben, ist tot. Auferstehung hat mit dem Leben zu tun. Darum hat es der russisch-orthodoxe Patriarch genau richtig gemacht. Der Ostergruß gehört nicht auf die Kanzeln. Ostern gehört überall dorthin, wo Menschen sind und nach einem guten Weg für sich und die Menschen suchen. Ostern kann die Welt verändern und hat es ja auch getan. Ich will mal ein paar Beispiele nennen davon, was ich meine. Und jeder von uns möge andere Personen und Namen einsetzen oder dazufügen, bei denen wir etwas verspüren von Leben, von Liebe, Vergebung, Hilfsbereitschaft, Aufopferung, so wie es das Kurzwort Auferstehung meint. Kurt macht seit einigen Monaten ein freiwillig soziales Jahr in einem Altenpflegeheim. Jeden Tag liest er einer sterbenskranken Frau ein paar Seiten aus einem spannenden Roman vor. Herr Reinhardt ist 32 und seit seiner Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik ohne Arbeit. Jetzt verkauft er dreimal in der Woche in einem Eine-Welt-Laden Kaffee und Hängematten oder Jutetaschen und wirkt ziemlich zufrieden. Lars sammelt Absagen auf seine Bewerbungen. Er hat es aufgegeben, an sich zu glauben. Seine Frau aber glaubt an ihn und hat die Sache für ihn in die Hand genommen. Sie schreibt seine Bewerbungen, telefoniert herum, fragt jeden, ob er keine Stelle für ihn wüsste. Martin tut sich schwer in der neunten Klasse. Vermutlich, weil er nicht so ist und so aussieht wie alle anderen. Seit voriger Woche aber, nach der Klassenfahrt, hat er in Gerd und Johannes zwei Freunde gefunden. Die kleine Lisa ist behindert. Sie kann keine Schule besuchen. Doch Tag für Tag versucht Lisas Mutter, ihr das Lesen beizubringen. Oder sie lernt mit ihr Lieder und Gedichte. Sie gibt nicht auf. Gudrun hat ihr Leben lang Menschen im Singen und Musizieren angeleitet. Jetzt ist sie schon über 80. Und noch immer erfreut sie jede Woche einmal sangesfreudige Senioren mit dem Erlernen oft anspruchsvoller drei- oder vierstimmiger Chorlieder. Frau Clement ist auf der Sparkasse gut bekannt, weil sie ständig Überweisungen bringt mit Spenden für notleidende Menschen in anderen Ländern. Es ist ihr bewusst, dass sie damit die Not in der Welt nicht beseitigen kann. Aber ich kann eben nicht anders, sagt sie. Liebe Gemeinde, was haben alle diese Menschen in den Beispielen gemeinsam? Wenig vermutlich oder auch gar nichts, bis auf eine Ausnahme. Sie wissen, dass sie mit dem, was sie für andere tun, nichts am Bestehenden ändern können. Und dennoch machen sie weiter. Es befällt sie keine Resignation. Sie lesen weiter vor und verkaufen Kaffee und stellen Blumen auf den Nachttisch, wickeln alte Menschen in Windeln, singen mit ihnen, schreiben Bewerbungen, legen den Arm um einen, stellen Überweisungen aus oder verrichten Handgriffe aus den Beispielen, die uns jetzt selber so nebenher aufgefallen sind. Wir kennen ja alle solche Menschen. Ja, wir gehören vielleicht selber dazu, zu denen, die scheinbar gegen allen Menschenverstand dranbleiben und dem Leben dienen, in welcher Form auch immer. Und da denke ich, wird etwas erkennbar von der Auferstehung Jesu, vom Leben gegen den Tod. So einen Glauben an den Wert eines Menschenlebens, so eine Güte gepaart mit dem tapferen Bemühen, nur ein wenig gut sein zu wollen. Mit diesem trotzigen Sinn, keinen Menschen aufzugeben, obwohl es bestimmt Enttäuschungen und Niederlagen und Tiefschläge gibt, und dennoch im Grund ein froher Mensch zu sein. Das kann ich nur von der Auferstehung her begreifen. Denn Auferstehung wirkt sich im Leben unserer Welt aus und nicht allein auf den Kanzeln unserer Kirchen. Die Auferstehung hat die Welt verändert und tut es noch gegen alle destruktiven Kräfte. Freilich, wer vom Leben nichts hält und darum die Hoffnung längst aufgegeben hat, für den ist sein Leben nichts weiter als ein Stäublein im Weltall, zufällig aufgetaucht und dazu bestimmt, ebenso schnell wieder zu verschwinden. Für den ist tatsächlich nicht einzusehen, was an den aufopferungsvollen Taten der Güte und Liebe, wie in den Beispielen, sinnvoll wäre. Tod und Vernichtung haben für ihn sowieso das letzte Wort. Wie trostlos. Wer aber sagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, für den wird jede Rose, jede gewechselte Windel, jeder Besuch, jede Umarmung, jeder Brief, jeder gute Gedanke und jedes gesungene Lied zur Tat, die den Tod überwindet. Gewiss, wir werden damit die Not nicht generell beseitigen. Die Welt ist und bleibt unvollendet bis zu ihrer Vollendung. Und dennoch gehört es untrennbar zum Glauben an Jesus Christus dazu. Ja, es ist von Anfang an sein Markenzeichen, das jeweilige zu tun, das mir vor die Füße gelegt wird und den Bau seines Schalomreiches zu fördern, wo immer es geht. Gewiss, wir werden das Elend nicht abschaffen. Aber unverwechselbar erkennt man Auferstehung nicht an gescheiten Sätzen, die wir darüber sagen können, sondern inwieweit andere und ich selbst etwas davon verspüren. Ja, liebe Schwestern und Brüder, so bleibe ich am Schluss der Predigt bei meiner Überschrift. Ostern gehört nicht auf die Kanzeln und nicht in die Kirchen. Der Staffellauf muss weitergehen. Die Osterbotschaft braucht Zeugen, braucht Menschen, die nicht nur mit dem Kopf, sondern mit Herz, Mund und Händen und Füßen verstanden haben und es ausrufen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.